Ihnen allen einen guten Abend, auch von mir, am Tag des Abschieds einer Kanzlerin, der Pfarrerstochter aus der DDR mit Vorliebe für rote Rosen. Tja, die Welt soll ihre Sorgen eben nicht für sich behalten, nicht mal am Tag dieses feierlichen Abschieds mitten im Advent. Deshalb kommen wir etwas später zum großen Zapfenstreich für Angela Merkel und beginnen mit dem, was alte und neue Bundesregierung heute beschlossen haben, gemeinsam mit den Ländern, um der vierten Welle dieser Pandemie endlich ihre Wucht zu nehmen. Diese schärferen Regeln nämlich, die spätestens in 2 Wochen gelten sollen. Im Einzelhandel gilt bundesweit 2G, außer in den Geschäften, die Teil der Grundversorgung sind, wie Supermarkt und Apotheken. 2G auch für die Kultur, Theater, Kino, Konzert, in manchen Häusern sogar 2G+. Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte heißt, sie dürfen höchstens 2 Gäste aus einem anderen Haushalt empfangen. Die Maskenpflicht kommt zurück in den Schulunterricht und künftig dürfen maximal 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion und auch hier nur doppelt oder dreifach Geimpfte und Genesene. Das alles soll helfen, Menschenleben zu retten und die Intensivstationen zu entlasten. Stefan Stuchlik.
Köln Universitätsklinik. Auch diese Intensivstation ist mit Covid-Patienten fast voll belegt. Die Hoffnung ist dennoch, dass es hier nicht so schlimm kommt wie in anderen Gegenden Deutschlands.
Wir haben jetzt gerade im Süden von Bayern oder auch im Osten die Situation, dass einzelne Regionen wirklich überlastet sind und es überhaupt keine freien Intensivkapazitäten mehr gibt. Und deswegen haben wir ja schon vor einigen Tagen mit der strategischen Patientenverlegung begonnen.
Schwerstkranke Patienten werden seit Tagen mit Flugzeugen zu freien Kliniken transportiert. Ein Bild, das an Katastrophengebiete erinnert. Vor diesem Hintergrund findet der Bund-Länder-Gipfel zu Corona statt, der letzte mit Angela Merkel. Am Ende will der NRW-Ministerpräsident Wüst die scheidende Kanzlerin loben. Deutschland stehe dank ihr bei Corona besser da als viele andere Länder. Sogar Merkel selbst sieht das anders.
Also die Lage ist leider ernst. Und wenn wir eine durchschnittliche Inzidenz jetzt von 130 wie Italien hätten oder 150, wäre es mir wohler, das will ich ganz ausdrücklich sagen.
Ihr vermutlicher Nachfolger versucht, Tatkraft auszustrahlen, verkündet eine Impfinitiative, eine mögliche Impfpflicht und eine lange Liste von Zumutungen, vor allem für Ungeimpfte.
Die Beschränkung, die wir haben im Bereich von Gastronomie und anderen Bereichen für Zusammenkünfte 2G und 2G, die Beschränkung im Handel mit 2G, was jetzt neu ist, ich glaube, dass das richtig und notwendig ist, dass wir auch im privaten Bereich Kontaktbeschränkungen festlegen, die eben sehr streng sind, wenn ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger dabei sind.
Wer aber soll diese neuen Maßnahmen kontrollieren? Nicht nur die Ordnungskräfte, sagt Berlins Bürgermeister, sondern, Überraschung, wir selbst.
Wir alle halten an einer roten Ampel. Und wir wissen, dass nicht neben jeder Ampel ein Polizist steht, der kontrolliert, ob wir anhalten. Aber wir haben gelernt, dass es uns und andere schützt.
Eigenkontrolle genüge leider nicht, sagen die Intensivmediziner. Ansonsten finden sie die heute beschlossenen Maßnahmen gut. Die eigentliche Angst aber, die bleibt, die Umsetzung könnte wieder zu langsam sein.
Das Grundkonstrukt in diesem MPK-Papier finde ich gut. Ich glaube, es gibt einzelne Regionen mit Inzidenzen über 1000, die einfach davon profitieren würden, wenn sie jetzt noch schneller runterkommen. Ich glaube, da ist es aber Aufgabe der Länder, das für diese einzelnen Regionen zu definieren und da strenge Kontaktbeschränkungen einzuführen.
Die Länder nämlich müssen noch Verordnungen erlassen. Selbst aber wenn das reibungslos passiere, kämen die Maßnahmen sehr spät. An Weihnachten und Silvester werde vermutlich in ganz Deutschland die Belastungsgrenze der Intensivstationen erreicht.
Das Krisenmanagement im zweiten Corona-Herbst. Dazu die Meinung von Birgitta Weber vom Südwestrundfunk.
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Erinnern Sie sich? Das war im Frühjahr. Finanzminister Olaf Scholz und seine Bazooka. Da klang er noch entschlossen. In den letzten Wochen fiel der noch Finanzminister und zukünftige Kanzler in Bezug auf die Pandemie leider kaum auf. Dabei ist er doch das Bindeglied zwischen alter und neuer Regierung. Die Kanzlerin, sonst eine stete Mahnerin, war wochenlang verstummt. Und manch Ministerpräsident lockerte noch, obwohl die vierte Welle rollte. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel fielen vor dem 11.11. alle Einschränkungen im Freien weg. Da protestierten selbst die Narren. Und derweil dümpelte die Impfquote bei 67%. Nicht nur ich habe das nicht verstanden. Ich habe mit vielen Menschen diskutiert, beim Joggen, in der Kneipe, in der Redaktion. Gerade die, die geimpft sind und teilweise stundenlang im Freien auf das Boostern warten, waren fassungslos. Wo ist unser gut organisiertes Deutschland? Warum kriegen das andere Länder hin und wir nicht? Heute nun präsentieren Olaf Scholz und Co. einen Wumms ganz anderer Art. Für Ungeimpfte über Parteigrenzen hinweg. Plötzlich ist vieles möglich, was monatelang ausgeschlossen wurde. Ein Lockdown für Ungeimpfte oder eine Impfpflicht. Jetzt ist die Lage so, dass alles geht, gehen muss. Jetzt ist der Druck groß. Viele Intensivmediziner, aber auch Geimpfte wie ich, hätten sich das früher gewünscht. Ein Schulterschluss von Bund und Ländern. Hoffentlich kommt der Druck nicht zu spät.
Die Meinung von Birgitta Weber. So, und jetzt sind wir gespannt zu erfahren, ob eine Mehrheit der Deutschen ähnlich auf die Pandemiepolitik schaut. Ellen Eni hat den neuesten Deutschland-Trend. Ellen, wie ist die Stimmung im Land?
Also mit den steigenden Infektionszahlen blicken die Deutschen natürlich auch immer kritischer auf die Situation. Und das macht sich vor allem bemerkbar, wenn wir auf die Maßnahmen, die aktuell gelten, schauen. Denn da sagen tatsächlich 60% im Moment, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die gehen nicht weit genug. Das ist mehr als eine Verdopplung im Vergleich zu Anfang November. Plus 31 Punkte, einen so hohen Wert haben wir hier noch nie gemessen. Dementsprechend sagt nur noch jeder Fünfte, nämlich 20%, die Maßnahmen sind angemessen, minus 26 und für 17% gehen die aktuellen Maßnahmen zu weit, minus 6. Achtung, wir haben von Montag bis Mittwoch gefragt. Das heißt, die heute beschlossenen Maßnahmen sind natürlich hierin jetzt noch nicht bewertet. Aber der kritische Blick diesbezüglich gilt auch der Politik. Wir wollten nämlich wissen, wie stehen die Deutschen zum Corona-Krisenmanagement von Bund und Ländern? Und nur eine Minderheit ist zufrieden, deutliche Mehrheit, 79%, unzufrieden mit diesem Corona-Krisenmanagement. Und wenn wir fragen, woran liegt's denn? Wer ist schuld? Dann sagt fast jeder Zweite die geschäftsführende Bundesregierung. Den Bundesländern geben 29% der Deutschen die Schuld und nur 10% der Ampelkoalition, die nächste Woche die Arbeit aufnimmt. Man muss aber auch sagen, es gibt natürlich eine Person, die sowohl der geschäftsführenden Bundesregierung angehört, als auch der zukünftigen Ampelkoalition. Das ist Olaf Scholz.
Nun haben ja diese Woche alte und neue Regierung und auch die Bundesländer gemeinsam neue, schärfere Regeln verabredet. Wie kommen denn die bei den Menschen in Deutschland an?
Genau, die jetzt Verabredeten konnten wir natürlich nicht abfragen, aber in der Diskussion war ja zum Beispiel die allgemeine Impfpflicht, die am Dienstag auch von Olaf Scholz zur Debatte gestellt wurde. Da sagen aktuell 71%, das ist eine gute Maßnahme, plus 14 Punkte im Vergleich zu Anfang November. Also auch hier durchaus großer Rückhalt für diese Maßnahme. Dann geht es um Fußballspiele ohne Publikum, 81% befürworten das. Die Kontaktbeschränkungen, 67%, Schließung von Bars und Kneipen 64% und sogar die Schließung von Weihnachtsmärkten befürworten 57% der Deutschen aktuell. Es gibt aber auch eine Mehrheit, die Maßnahmen ablehnt, zum Beispiel die Schließung des Einzelhandels, von Restaurants oder das Verbot von touristischen Übernachtungen. Die Hotels kennen wir alles aus dem letzten Corona-Winter. Und eine ganz deutliche Mehrheit von 3/4 sagt aktuell, Kitas und Schulen dürfen nicht geschlossen werden, die müssen aufbleiben. Das ist wirklich ein Bewusstseinswandel im Vergleich zu Ende 2020, weil da hatten alle diese Maßnahmen noch deutlichen Rückhalt in der Mehrheit der Bevölkerung.
Schauen wir noch mal auf die Kanzlerin. Heute hat ja Angela Merkel als noch Bundeskanzlerin auf der Pressekonferenz die verabredeten Maßnahmen verkündet. In einer Woche nach der vermutlich nächsten Runde zwischen Bund und Ländern wird es dann Olaf Scholz sein. Wie blicken denn die Deutschen auf die scheidende Kanzlerin?
Also sie ist diese Woche bei den beliebten Politikern, die wir im Deutschlandtrend abgefragt haben, wieder die beliebteste. Aktuell sind 68% der Deutschen mit ihrer Arbeit zufrieden. Zum Vergleich mal die Politiker, die nächste Woche dann übernehmen wollen. Olaf Scholz 51% Zufriedenheit, Robert Habeck von den Grünen 42%, Christian Lindner FDP 38%, Annalena Baerbock von den Grünen 29%. Also das ist nicht das Niveau von Angela Merkel aktuell. Aber man muss sagen, in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft war das nicht immer so. Es gab viel auf und es gab auch viel ab. Wir gucken mal auf einen Zeitverlauf. Sie ist gestartet 2005, hatte dann in der ersten GroKo mit 80% ihren höchsten Beliebtheitswert, mit 40% übrigens in der schwarz-gelben Koalition den niedrigsten und jetzt mittlerweile eben bei 68% angekommen. Ganz interessant, seit 2005 haben wir sie 200 Mal im Deutschlandtrend abgefragt und in fast der Hälfte der Fälle war sie die beliebteste Politikerin. Das ist jetzt erstmal eine Latte, an der sich der künftige Kanzler messen lassen muss. Alle Zahlen und Analysen wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Und dafür herzlichen Dank, Ellen Inni.
Danke, Karin.
Ja, das war gerade sowas wie das Abschlusszeugnis für Angela Merkel. Bleibt noch das Abschiedsständchen. Und das bekommen bedeutende Menschen wie Sie in diesem Staat traditionell von der Bundeswehr, den großen Zapfenstreich. Und interessanterweise lässt sich Angela Merkel mit der Auswahl der Lieder, die das Stabsmusikkorps für sie spielt, mehr in die Seele schauen als in ihrer gesamten Amtszeit. Und nimmt ganz nebenbei der Wucht dieser Militärzeremonie mit Marsch und Fackelzug ein bisschen das Martialische. Christine Schwietzer.
Fast hätte die Kanzlerin hier mitgesungen. Ihr Wunschlied Nummer 1, ein DDR-Schlager aus den 70ern. Zum Vergleich das Original.
Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael.
Nina Hagen hat sich damit ihre Tristesse in der DDR vom Leib gesungen. Das Musikkorps der Bundeswehr hatte mit diesem Song gut zu tun. Die Noten dafür mussten sie sich erst organisieren. Die Botschaft der Kanzlerin, nie die Freude verlieren, wie beengt auch immer die Welt sein mag.
So jedenfalls habe ich es immer für mich gehalten. In meinem Leben in der DDR und erst recht und umso mehr unter den Bedingungen der Freiheit. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche.
Wissenschaft und Politik, das waren die Musiken ihres Lebens. Sie geht nach 16 Jahren. Pathos ist nicht Merkels Welt, rote Rosen dagegen schon. Die Knef, Merkels Wunschlied Nummer 2. Welche Wunder ihr wohl noch begegnen werden? Die Kanzlerin gibt ihren Nachfolgern einen Wunsch mit. Die Pandemie habe gezeigt, wie verletzlich Politik ist.
Unsere Demokratie lebt auch davon, dass überall da, wo Hass und Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen erachtet werden, unsere Toleranz als Demokratinnen und Demokraten ihre Grenze finden muss.
Man müsse immer auch versuchen, die Sichtweise des anderen zu verstehen, so Merkel. Das hat sie als Tochter eines Pfarrers wohl Zeit ihres Lebens geprägt. Ihr letzter Musikwunsch, ein Kirchenlied, Großer Gott, wir loben dich. Mit Demut und Dankbarkeit, so sagt sie es selbst, verabschiedet sich Angela Merkel dann doch ein bisschen gerührt von der Politik.
Ja, das war also der offizielle Abschluss einer politischen Laufbahn durch mehr als 3 Jahrzehnte. Der Anfang liegt hier, in ihrem Wahlkreis Stralsund-Rügen-Grimmen. Da, wo übrigens auch das Lied beginnt, du hast den Farbfilm vergessen. Dieses Foto vom Herbst 1990 aus einem Fischerschuppen auf Rügen. Es ist wahrscheinlich so bekannt, weil es alles zeigt, was Angela Merkel ausmacht. Eine zurückhaltende Frau in einer Männerwelt, scheinbar am Rand, aber sie behauptet ihren Platz. Sie soll auch 2 Gläser Schnaps getrunken haben damals, aber die Nähe zu den Leuten entsteht, weil sie zuhört und nachfragt. So berichtet es später einer dieser Fischer. Hanni Hüsch über den Weg von Rügen zum Regieren.
Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und auch nicht als Parteivorsitzende. Wahrlich nicht.
Die Zeit fließt zäh in der Akademie der Wissenschaften. Ost-Berlin, 80er. Die Physikerin Angela Merkel berechnet quantenchemische Zerfallsreaktionen. Draußen zerfällt die DDR. Der Mauerfall katapultiert die bis dahin Unpolitische raus aus der Nische, rein in die Politik. Aufstieg einer unwahrscheinlichen. 1991 ist Angela Merkel Ministerin, zunächst für Gedöns, also für Frauen.
Wie geht's hier mit dem Landfrauenverband?
Naja, wir haben ja
die ersten Schritte tapsig, unbeholfen.
Oder Sie können auch, machen Sie doch mal eine Veranstaltung.
Dann aber geht's schnell. Kults Mädchen bleibt sie nicht lange. Befreit sich aus erdrückender Umarmung, Frau aus dem Osten undogmatisch, kein Stallgeruch, keine Perlenkette. Sie ist anders und schon gar nicht aus dem Fleische der Union. Sie sind die Partei, mächtige Ministerpräsidentin, Männer im dunklen Zwirn und mit Chorgeist. Sie stecken die Köpfe zusammen, sie tuscheln, lästern auch über sie und das Girls Camp. Merkel und ihre Vertrauten muss man nicht ernst nehmen, oder?
Wer Angela Merkel unterschätzt, hat schon verloren.
Wenn ich jetzt als Regisseur besetzen müsste, jemand als Kanzler, stimmt es, dass sie mir als allerletzte einfallen würde. Aber gerade das gefällt mir so gut.
Frau Dr. Merkel, Sie sind damit die erste demokratisch gewählte Regierungschefin in Deutschland.
16 Jahre später, Zeit nachzufragen bei Volker Schlöndorff, dem Regisseur. Sie trafen sich hier in der Babelsberger Villa, diskutierten. Er beobachtet mit dem Profiblick für Hauptdarsteller und Wirkung. Schlöndorff staunt.
Das hätte niemand vorhersehen können, dass sie sich so beweist in dieser Rolle. Sie hat die, den Deutschen so wichtige Stabilität und Kontinuität gegeben. Und sie hat gleichzeitig das ganze Parteienbild explodieren lassen.
Auch mit einem Satz, der bleiben wird.
Wir schaffen das.
Viele fühlen sich überfordert. Zehntausende drängen ins Land. Das habe die AfD groß gemacht, halten Kritiker Merkel vor. Andere wollen genau so ein Deutschland.
Sie ist ja sonst nicht eine große Rednerin. Ja. Das sind starke Sätze gewesen. Und die haben genau das auf den Punkt gebracht, worum es ging.
Also, dass wir schaffen, das hätten Sie ihr auch ins Drehbuch geschrieben.
Ich wollte, ich hätte so ein Drehbuch schreiben können.
Horst Seehofer hätte ein solches Drehbuch nie lesen wollen. Er und seine CSU, schwierige Partner. Auf dem Parteitag führt er sie vor, öffentlich. 13 lange Minuten. Sie erträgt die Demütigung. Sie weiß, sie ist die Stärkere. Sie wird ihn nicht mehr darauf ansprechen.
Das scheint also so, dass auch sie das nicht so hoch gehängt hat, wie das immer wieder bei euch der Fall ist. Aber ich verstehe das. Wenn ich Journalist wäre und hätte solche Bilder, die würde ich jede Woche senden.
16 Jahre, Mächtige unter Mächtigen. Sie mag die Queen. Er duldet Vierbeiner und rüde Herrchen. Lächelt Pflegelhaftes weg im Weißen Haus. Aus Respekt wird Freundschaft auf Augenhöhe. Ihr Stil unprätentiös, sattelfest im Detail, auf Kompromiss geeicht. Krise ist ihre Disziplin. Manch einer vermisst die Vision und trotzdem, Verehrer finden sich vielerorts.
Wie kann man Dinge wirklich verändern? Und selbst wenn sie manche Menschen nicht verstehen, in der Öffentlichkeit vielleicht nicht versteht, weil der Teufel im Detail liegt und man genau an dieser kleinen Stellschraube geändert hat. Das ist was, was, glaube ich, viele große Veränderungen vorangebracht hat. Und das ist auch was, was ich ja, als Leitlinie für meine politische Arbeit sehen würde.
Ich glaube, sie hat unheimlich viel an Respekt und Gleichstellung für die Frauen erreicht. Ja, die 16 Jahre haben eine Menge verändert. Übrigens zum Positiven für Deutschland.
In der letzten Kabinettssitzung macht ein dürres Bäumchen Karriere. Ein Geschenk für die scheidende Kanzlerin. Es trägt den schönen Namen Carpe Diem. Genieße den Tag, übersetzen Lustmenschen. Angela Merkel würde wohl sagen, nutze den Tag.
Musik. Da können wir anknüpfen. Und zwar mit einem Mann, der jahrelang intensiv mit ihr zusammengearbeitet hat als Premier von Luxemburg und bis vor 2 Jahren als Chef der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Carpe diem haben wir gerade zum Schluss des Porträts gehört. Wie geht das wohl? Plötzlich ohne Amt nach 16 Jahren in der Spitzenpolitik. Sie wissen ja ungefähr, wie sich das anfühlt.
Ja, das ist weniger dramatisch, als man so denken könnte. Ich habe das relativ souverän erlebt. Der Abschied von Amt fällt weniger schwer als der Abschied von den Mitarbeitern. Mitarbeiter werden im Laufe der Jahre zu Freunden, zu Komplizen, zu Co-Handwerkern. Der Abschied von Menschen fällt schwer, der Abschied vom Amt nicht so sehr.
Herr Juncker, wir waren gerade gedanklich schon bei 2015, als Hunderttausende Geflüchtete in die EU kamen und bei dem berühmten Satz, wir schaffen das. Ist das der Satz, der vor allem bleiben wird aus Merkels EU-politischem Vermächtnis?
Nein, für mich gibt es andere Sätze und das war eher ein nach Deutschland gerichteter Satz als ein nach Europa gerichteter Satz. Aber sie hat sich während dieser Flüchtlingskrise wirklich als Staatsfrau gezeigt, weil sie, die sie immer alles als Naturwissenschaftlerin vom Ende her dachte, sich mit der Frage beschäftigt hat, intensiv, was das dann perspektivisch hieße, wenn man die Grenzen schließen würde. Sie hat die Grenzen ja nicht geöffnet. Sie hat die Grenzen nicht geschlossen. Und wenn sie die Grenzen geschlossen hätte, was ja viele ihr damals empfohlen haben, dann hätten wir in Österreich, in Ungarn, sonst wo größere Katastrophen erlebt. Mhm. Ich habe sie damals sehr bewundert, habe sie auch immer als Kommissionspräsident unterstützt. Sie hat im richtigen Moment das Richtige getan, weil sie im richtigen Moment die richtige Frau am richtigen Platz war.
Sie haben aber auch schon mal gesagt, dass es Sie ziemlich genervt hat, dass Frau Merkel die Dinge immer vom Ende her gedacht hat. Stimmt das?
Nein, mich hat nicht geärgert, dass sie die Dinge vom Ende her gedacht hat, aber mich hat manchmal geärgert, dass sie so lange Zeit brauchte, um vom Ende her denkend in der Gegenwart der Sofortigen zu landen. Das war aber nie konfliktreich. Ich habe mich vor allem in der Griechenland-Krise über die deutsche Position, über Angela Merkel manchmal geärgert, aber sie hat immer, die Dinge zu fassen gewusst, weil sie immer sagte, das, was wir uns jetzt hier anschicken zu tun, ist das auch auf Dauer tragbar? Ist das zukunftsbelastbar? Und diese Fragestellungen, dieses Hinterfragen sich abzeichnender Kompromisslösungen hat Europa insgesamt, was die Endantwort auf die Krisen anbelangt, gut getan. Sie hat insgesamt Europa sehr, sehr gut getan.
Im Vergleich mit Helmut Kohl, der die Europäische Union ja merklich verändert hat mit dem Euro und der Osterweiterung, hat Angela Merkel die Grundarchitektur der EU nicht verändert. Hätten Sie sich mehr Vision gewünscht?
Man sollte nicht so tun, als ob deutsche Bundeskanzler alleine in Europa entscheiden würden. Das sieht man in Deutschland manchmal so, das entspricht aber nicht der Wirklichkeit. Kohl hat Europa aus Bauchgefühl vor sich hergetragen, obwohl er auch, was wenige wissen, knallhart deutsche Interessen zu vertreten wusste. Angela Merkel hat eine rationale Annäherungsweise an europäische Dinge gehabt. Das muss man auch als Regierungschef eines großen Landes, aber sie trug das Europäische doch, und zwar immer mehr, immer wachsend, aus Bauchgefühl, nicht nur mit sich herum, sondern hat andere in den Genuss dieser Bauchgefühle treten.
Aber Herr Juncker, Sie war doch, auch wenn Sie nur ein Teil der Europäischen Union war, war sie doch die mächtigste Frau Europas. Und als solche hat sie es nicht geschafft, wieder mehr Union in diese Gemeinschaft zu bringen. Streit, Migrationspolitik, Brexit, Rechtsstaatlichkeit, Ungarn, Polen, Nord Stream 2 und. Hinterlässt sie diese Gemeinschaft in einem sehr zerrissenen Zustand, oder?
Das zeigt wieder, dass sie denken, eine einzelne Person könnte alles schaffen. Wir schaffen das, aber in Europa schaffen wir nicht alles aus uns selbst heraus. Man braucht Mitstreiter, man braucht Mitüberzeugte, und sie hat viele überzeugt von der Richtigkeit des europäischen Weges. Ich schreibe ihr die Schuld nicht zu für das, was in Europa misslungen ist. Das ist nicht ihr Unvermögen gewesen, sondern das Unvermögen aller.
Was wird Ihnen fehlen?
Sie wird mir fehlen, weil sie hat diese in Europa nicht sehr verbreitete Eigenschaft, allen gleichmäßig zuzuhören. Sie hat großen und kleinen und mittleren Mitgliedstaaten dieselbe Aufmerksamkeit geschenkt. Das hat wesentlich zu ihrem Erfolg in Europa beigetragen, weil die anderen sich bei ihr wohlgefunden haben. Und das hat sie ausgezeichnet, dass sie kein Brimborium um ihre eigene Person gemacht hat, dass sie nicht gesagt hat, ich als Kanzlerin der Republik hätte gerne dies und das. Nein, sie hat sich in den Kreis eingereiht und denselben überragt.
Ganz herzlichen Dank, Jean-Claude Juncker, für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung.
Vielen Dank.
Und das Gespräch haben wir am frühen Abend geführt. Und vom freiwilligen Ende einer Laufbahn zu einem eher unfreiwilligen. Österreichs Ex-Kanzler Kurz hat heute seinen Rücktritt von allen Ämtern erklärt. Weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Nach 10 Jahren in der Spitzenpolitik gab Kurz seinen Rückzug von allen politischen Ämtern bekannt. Damit reagierte der 35-Jährige auf andauernde Anschuldigungen und Korruptionsvorwürfe. Kurz und Mitgliedern seines Teams wird vorgeworfen, Umfragen manipuliert und mit öffentlichen Geldern positive Berichterstattung erkauft zu haben. Am Abend kündigten auch Kurz Nachfolger Österreichs Kanzler Schallenberg und Finanzminister Blümel ihre Rücktritte an.
Abschied als Politiker. Am Mittag verkündet Sebastian Kurz seinen Rückzug von allen politischen Ämtern. Als Motiv nennt er private Gründe.
Insbesondere auch bei der Geburt des eigenen Kindes ist mir dann aber mehr und mehr wieder bewusst geworden, wie viel Schönes und Wichtiges es auch außerhalb der Politik gibt.
Kurz' Karriere war beispiellos. Mit 24 wird er Staatssekretär, bald darauf ist er Außenminister. Als 31-Jähriger wird er Parteichef und jüngster Bundeskanzler Österreichs. Den Grund für seinen jetzigen Rückzug sehen Beobachter vor allem in den laufenden Korruptionsermittlungen gegen ihn. Sogar in der eigenen Partei schwand der Rückhalt. Kurz betont auch heute wieder seine Unschuld.
Ich freue mich persönlich auf den Tag, auch wenn es Jahre dauern kann, wo ich bei Gericht auch beweisen kann, dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind.
Am Abend kündigt auch der bisherige Kanzler Schallenberg seinen Rücktritt an. Er könnte zurück ins Amt des Außenministers wechseln. Neuer Bundeskanzler und Parteichef der ÖVP soll Innenminister Nehammer werden. Morgen trifft sich die ÖVP-Spitze und könnte die Regierungsumbildung in die Wege leiten.
Der frühere Juso-Chef Kevin Kühnert soll offenbar neuer Generalsekretär der SPD werden. Medienberichten zufolge wurde die Personalie bei einer informellen Runde der Parteispitzen verkündet. Kühnert würde damit auf Lars Klingbeil folgen, der auf dem digitalen Parteitag am 11. Dezember zum Co-Chef neben Saskia Esken gewählt werden soll. Die Türkei bekommt inmitten einer Währungskrise einen neuen Finanzminister. Präsident Erdogan beauftragte den bisherigen Vizeminister Nebati mit der Ressortleitung. Sein Vorgänger war nur ein Jahr im Amt. Nach der Ankündigung geriet die türkische Lira erneut unter Druck. Mehr dazu von Markus Gürner.
Wenn das Vertrauen in eine Währung nicht da ist, dann schreckt das auch Investoren ab. Denn die Sorge um die Rechtssicherheit wächst. Im Falle der Türkei ist sowohl die Währung, die türkische Lira, als auch das Vertrauen in die Unabhängigkeit der dortigen Notenbank ins Rutschen geraten. Die Inflation liegt aktuell bei etwa 20%. Ökonominnen und Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Inflation in der Türkei im kommenden Jahr auf etwa 30% beschleunigen könnte. Seit Jahresbeginn hat die Lira bereits 40% ihres Wertes eingebüßt. Beobachter geben Präsident Erdogan eine Mitschuld an diesen Währungsturbulenzen. Er hatte sich in den vergangenen Jahren wiederholt in die Zinspolitik des Landes eingemischt und sich dabei für niedrige Zinsen eingesetzt. Um die Inflation zu bändigen, müsse man den Leitzins senken. Dies widerspricht allerdings der gängigen Praxis.
Das Schicksal der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai treibt den Profisport weiter um. Die Herrenorganisation ATP drängte erneut auf eine direkte Kommunikation mit der Spielerin. Peng hatte einen chinesischen Spitzenpolitiker sexueller Übergriffe beschuldigt und ist seither aus der Öffentlichkeit verschwunden. Der Damen-Tennisverband WTA hatte bereits gestern angekündigt, alle Turniere in China auszusetzen, bis das Schicksal von Peng geklärt sei. Peking verurteilte die Entscheidung als Politisierung des Sports.
Eine ganze Generation rund um die Welt ist in Hogwarts groß und erwachsen geworden mit dem wohl bekanntesten Zauberlehrling Harry Potter. Vor 10 Jahren lief der erste Film, der letzte Film, Entschuldigung. Vor 14 Jahren erschien dann der letzte Roman. Aus dem kleinen Harry war ein Familienvater geworden mit 3 Kindern und alles war gut. Und dann gab es doch noch eine Fortsetzung. Ein Theaterstück, das vor 5 Jahren Weltpremiere hatte und schon im vergangenen Jahr auch auf die deutsche Bühne kommen sollte, in Hamburg nämlich. Konnte ja keiner ahnen, dass in der Muggelwelt ein böses Virus jeden Zauber bannen würde. Bis jetzt. Am Sonntag soll Harry Potter und das verwunschene Kind starten und Mareike Aden lüftet jetzt schon mal den Vorhang.
Die ikonische Narbe in Blitzform. Kurz bevor es raus auf die Bühne geht, bekommt Markus Schöttl sie auf die Stirn modelliert. Er spielt einen Harry Potter, der erwachsen geworden ist. Gerade stehen die Voraufführungen mit Publikum an. Vor 1,5 Jahren musste wegen der Pandemie plötzlich alles abgesagt werden. Seit Oktober proben sie wieder. Am Sonntag ist Premiere.
Es ist natürlich wunderschön nach dieser langen Zeit des Wartens und dass wir jetzt auch diesen Luxus hatten, uns nochmal mit den Figuren in den letzten 2 Monaten nochmal intensiv auseinanderzusetzen. Da ist nochmal viel Neues hochgekommen. Wir haben uns alle in den 1,5 Jahren verändert. Und ja, es ist einfach ein großer Genuss, eine große Freude, das jetzt dem deutschsprachigen Publikum endlich auch präsentieren zu dürfen.
Das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind soll Magie nach Hamburg bringen. Aber draußen vor dem Theater die harsche Corona-Realität und deshalb gilt hier 2G+. Jeder muss geimpft oder genesen sein und einen aktuellen Test mitbringen.
Man fühlt sich sicherer dann einfach und ich denke, es ist im Moment in der Lage wirklich das einzige Konzept, was funktioniert.
Und dadurch, dass wir in einer 2G-Plus-Veranstaltung sind und dann auch in eher einer magischen Welt gleich entfliehen, klappt das, glaube ich, ganz gut und wir können dann den Alltag mal vergessen.
Endlich wieder so ein bisschen Normalität, auch unter anderen Voraussetzungen, aber es ist schön.
In der Zaubererwelt gehen nun die Kinder von Harry Potter aufs Hogwarts-Internat.
Was ist es?
Wow! Was?
9¾!
Wo sind sie? Sind sie wieder zu spät? Immer kommen sie zu spät! Uncle One, Uncle One!
Dort freundet sich sein Sohn Albus ausgerechnet mit dem Sohn von Harrys Widersacher aus Schulzeiten an.
Albus! Danke, dass du wegen meinen Süßigkeiten bleibst, Albus!
Und wieder ist die Zaubererwelt in Gefahr. Zuerst wurde die von J.K. Rowling für die Bühne geschriebene Fortsetzung in London aufgeführt. Das Stück gewann so viele Preise wie noch keine Produktion vorher und begeistert nicht nur Harry Potter Hardcore-Fans.
Es nimmt tatsächlich die Figuren, setzt sie 20 Jahre wieder in ihr Leben und schaut mal, wie geht's denen jetzt wirklich? Und zwar abseits von aller Zauberwelt. Aber es geht sehr viel um die menschlichen Beziehungen. Und das ist etwas, ich glaube, da kann jeder anknüpfen.
Der Umbau des Theaters extra für dieses Stück und die Produktion haben rund 42 Millionen Euro gekostet. Auch deshalb hoffen sie, dass sie nun trotz der geltenden Corona-Auflagen endlich loslegen können.
So, natürlich gibt's in der Welt des Harry Potter auch einen Wetterzauberspruch. Meteo, Lohex, Recanto oder so. Kann angeblich machen, dass sich das Wetter ändert, Claudia. Ändert sich's?
Ganz sicher. Irgendwo auf der Welt wird sich das Wetter morgen definitiv ändern.
Bei uns leider nicht. Also von daher, ja, der Wunsch wird schon gewirkt haben. Nur wer sich jetzt trockenes Wetter, viel Sonne wünscht, den muss ich enttäuschen. Heute gab es dichte Wolken und auch immer wieder Schauer hier aus Norden. Und da kommen jetzt auch in der Nacht immer wieder Schauer nach. Und das bedeutet, es kann zum Teil nass werden und diese Nässe kann gefrieren. Denn die Temperaturen sind jetzt bereits im Norden und werden dann später im Süden verbreitet unter 0 Grad sein. Und das heißt, es kommt zu gefährlicher, gefrierender Nässe. Das sind die Temperaturen, nämlich die Tiefstwerte. Gegen morgen früh steigen sie hier vor allem von Westen her wieder an. Und dementsprechend, wo es nass ist, gucken Sie ein bisschen, wenn Sie draußen unterwegs sind. Das könnte dann möglicherweise gefrieren, weil es verbreitet frostig wird. Vor allen Dingen im Süden, wo es jetzt auch noch häufiger nass ist, da besteht dann besonders die Gefahr, dass diese Nässe dann zu Eis werden kann. In der Nacht gibt es nämlich noch ein paar Schneeregen und Schneeschauer. Von Norden und Nordwesten her kommen die rein. Deswegen hier auch unser Glättezeichen, dann dort auch Glättegefahr. Morgen im Laufe des Tages breiten sich diese Schneeregen und Regenschauer nach Süden aus. Am Vormittag Regen in Schleswig-Holstein, der auch kräftiger sein kann. Dann von Rheinland-Pfalz bis Mecklenburg-Vorpommern Schneeregen und Regen. Im Südosten ist es sogar längere Zeit mal trocken und sonnig. Die Temperaturen eben, das sind die Werte von morgen früh, liegen im Nordwesten bei 2 bis 5 Grad, sonst bei 0 bis minus 4 Grad. Am Nachmittag geht's rauf auf maximal noch bis zu 5 Grad. Und ja, dann ändert sich was. Samstag wird's deutlich wärmer, dafür aber sehr nass. In Bayern zum Teil gefrierender Regen, danach dann kräftiger Regen bei bis zu 11 Grad. Auch der Sonntag ist eher trüb und nass und immer mal wieder ziehen dichte Wolken durch.
Danke, Claudia Kleinert. Hier geht's jetzt weiter im Ersten mit Satire, nur im Ersten. Und morgen sind wir wieder gerne für Sie da, wie immer am Freitag schon um 9:45 Uhr. Schönen Abend noch.